Anka, die erste Folge im neuen Jahr und wir starten mal mit einer guten Nachricht.
Finde ich gut.
Deutschland hat seine Klimaziele erreicht.
Yeah. Hat mich überrascht irgendwie, aber ist ja schön.
Ja, ich will auch die gute Stimmung nicht sofort schon wieder trüben, aber ich will schon mal andeuten, also hinter dieser Meldung stehen schon ein paar Abers.
Ja, das ist ja oft so, weil so einfach und so eindeutig ist es ja nie. Ich würde sagen, wir dröseln das hier mal auf. Also, was ist die wirklich gute Nachricht und wo gibt's diese Abers?
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hi, ich bin Ann-Kathrin Horn.
Und ich bin Aglaya Dane.
Wir sind aus den Wissensnachrichten von Deutschlandfunk Nova und gucken jede Woche, was es Neues gibt in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Und da ist zum Beispiel eine Analyse, die zu dem Ergebnis kommt, Deutschland hat seine selbst gesteckten Klimaziele erreicht. Der Bericht kommt von der Denkfabrik Agora Energiewende. Und die Fachleute bringen schon seit 10 Jahren jedes Jahr so eine Bilanz raus zu den deutschen Treibhausgasemissionen. Und jetzt eben auch für 2024.
Ja, du hast dir diese Bilanz ja angeguckt. Und diese Agora Energiewende, das ist ja ein Think Tank, ne? Die sind ja auch sehr bekannt und anerkannt rund ums Thema Energiewende. Aber so ganz unabhängig in dem Sinne sind die ja nicht. Also die haben ja eine Agenda. Ist jetzt diese Analyse, also sind die Zahlen unabhängig?
Fachleute ordnen die schon als seriös ein. Also Agora Energiewende, die haben eine klare Agenda, das stimmt schon. Die wollen ein klimaneutrales Deutschland und präsentieren dafür Ideen. Aber wenn es zum Beispiel jetzt um diese jährliche Analyse zu den Treibhausgasen geht, über die wir jetzt sprechen, im März kommen dann immer offizielle Zahlen vom Umweltbundesamt und in der Regel decken die sich. Mhm. Also das ist dann gleich. Und die Fachleute von Agora Energiewende stützen sich auch für ihre Berichte auf Daten der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen. Das ist ein Zusammenschluss von Energieverbänden und Forschungsinstituten.
Also Quelle ist safe. Und dann lass mal gucken, was in der Analyse drin steht. Also Deutschland hat seine Klimaziele erreicht. Was heißt das in konkret?
Deutschland hat 2024 seine Treibhausgase wieder gesenkt, das dritte Jahr in Folge. Und diesmal gingen die Emissionen um 3% runter im Vergleich zum Vorjahr. Und das ist deutlich stärker als vorher vom Umweltbundesamt prognostiziert. Simon Möller, der Deutschlandchef von Agora Energiewende, der ordnet das so ein.
Vergleicht man das Ganze mit 1990, haben wir fast eine Halbierung, einen Rückgang von 48%.
Ja, die Bundesregierung hat im Klimaschutzgesetz festgelegt, wie viel CO2 und auch andere Treibhausgase Deutschland in die Atmosphäre blasen darf. Und der jetzt errechnete Wert für letztes Jahr liegt deutlich unter dem Limit. Also Deutschland hat besser performt, als es hätte müssen.
Okay, wie haben wir das hingekriegt oder wie hat die Wirtschaft das hingekriegt oder die Industrie?
Ja, in allererster Linie liegt das daran, dass wir deutlich weniger Kohle und auch weniger Gas verfeuert haben, um Strom zu erzeugen. Die erneuerbaren Energien sind da ja ganz wichtig und die sind in den letzten Jahren stark ausgebaut worden. Die haben bei der Stromerzeugung laut Klimaschutzminister Robert Habeck jetzt schon einen Anteil von 60%. Und das ist eben ein wichtiger Punkt bei dieser Klimabilanz. Die AutorInnen der Studie von Agora Energiewende, die sagen, 80% des Emissionsrückgangs kommen daher, dass wir eben viel Strom aus Wind und Sonne und anderen erneuerbaren Quellen beziehen. Wir können auch mal hören, wie die Energieökonomin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW das einschätzt. Sie hat im Deutschlandfunk gesagt, Energiewende, das sieht man hier, läuft.
Das sehe ich absolut als Erfolgsgeschichte an und da sieht man auch die Wirkungen der letzten Jahre, insbesondere was den Ausbau der Solarenergie angeht, aber auch bei den Genehmigungen bei der Windenergie ist man da weit vorwärts gekommen. Das war vor einigen Jahren noch undenkbar, da brach es ja ziemlich ein und das ist wirklich sehr gut.
Ja, klingt ja gut. Also ja. Erneuerbare Energien, check.
Haken
das
hinter.
Heißt, ja, wir klopfen uns auf die Schulter und machen so weiter, genau so.
Naja, also nicht ganz so. Wir kommen jetzt so zum ersten großen Aber.
Ich hab's ja schon angekündigt. Die sollten ja auch noch hier Platz finden.
Ja, genau. Wir wollen das ein bisschen aufdröseln. Es gibt einige Bereiche, da läuft's gar nicht gut, was die Emissionen angeht. Nämlich Verkehr und Gebäude, was de facto Heizen bedeutet. Das heißt, die Gesamtbilanz für Deutschland, die ist schon positiv. Aber das liegt nur daran, dass die Erneuerbaren das eben rausreißen. Wenn man auf die einzelnen Bereiche guckt, dann gibt es welche, wie eben Verkehr und Heizen, die hängen hinterher.
Die sind ja auch schon länger in der Kritik, ne? Dass da genau da zu wenig passiert an Veränderungen, wenn man wirklich mehr Klimaschutz haben will.
Ja, man muss schon sagen, auch bei Verkehr und Heizen sind die Treibhausgase leicht runtergegangen. Das hat aber mit äußeren Faktoren zu tun. Zum Beispiel, dass der letzte Winter recht mild war. Ja, und deswegen haben wir alle weniger geheizt. Und einen großen Einfluss hat auch, dass wir gerade eine Wirtschaftsflaute haben. Das heißt, die Industrie produziert weniger und die Unternehmen schicken weniger Lkw durchs Land, um ihre Produkte auszuliefern. Und dann gibt es eben weniger Verkehr.
Ja, und dann auch logischerweise weniger Emissionen. Aber also das hatte ja dann jetzt mit ein bisschen Glück zu tun und eben nicht damit, dass sich grundsätzlich dann was an den Strukturen geändert hat beim Heizen und beim Verkehr in den letzten Jahren. Vieles ist da ja auch liegen geblieben. Also ne, Tempolimit gibt's nicht, E-Autos können sich auch viele nicht leisten, Heizung umrüsten ist ja auch kompliziert.
Ja, und da sprichst du genau Kritikpunkte an, die jetzt eben auch in Bezug auf die jetzige Klimabilanz kommen, dass die Bundesregierung sich das so ein bisschen schön rechnet. Unser Experte für Klimapolitik hier im Deutschlandfunk ist ja Georg Ehring und der drückt das so aus.
Die Klimaziele sind derzeit so wenig ehrgeizig, dass es nicht so sonderlich schwer ist, die zu erreichen. Echte Veränderungen hat das nicht unbedingt mitgebracht, zumindest nicht im nötigen Umfang.
Und nicht nur unser Kollege Georg Ehring und auch Umweltschutzgruppen sagen, insgesamt macht Deutschland nicht genug, um die Emissionen zu senken. Das sagt auch die Europäische Union. Deren Klimaschutzziele hat Deutschland nämlich nicht erreicht.
Das bedeutet, die Klimaziele, die die EU hat, die sind strenger als die, die Deutschland hat.
Ja, wenn es nach den Zielvorgaben der EU geht, dann hätte Deutschland noch weniger Treibhausgase ausstoßen dürfen. Deutschland hätte die Emissionen nicht nur um 3% senken müssen, sondern ungefähr um 5. Und für die EU zählt eben nicht nur die Gesamtbilanz, die wertet schon die einzelnen Sektoren aus.
Sektor heißt, man muss sich überall Mühe geben, also ne, beim Verkehr und bei den Gebäuden, also so alles einzeln.
Ja, und Deutschland steht da auch wirklich unter Druck, da was zu tun. Denn wer die Ziele der EU nicht einhält, wie das in Deutschland bei Verkehr und Gebäude der Fall ist, muss ab 2030 zahlen. Und das könnte richtig teuer werden. In einigen Berechnungen ist von mehreren Milliarden, möglicherweise sogar zig Milliarden Euro die Rede.
Für Deutschland?
Ja, allerdings ein bisschen Zeit ist noch. Es wird in 5 Jahren abgerechnet, ob Deutschland seine Ziele erfüllt hat und eben auch in allen Sektoren.
Und haben die AutorInnen von Agora Energiewende auch Vorschläge, wie Deutschland das schaffen könnte, überall gut zu performen, also in allen Sektoren? Weil, also die sind ja ein Think Tank, das heißt, die entwickeln ja auch Ideen, was dann so Lösungen sein könnten. Ne?
Ja, die sagen Energieerzeugung. Das läuft schon ganz gut, ne? Die Erneuerbaren. Die nächste Bundesregierung muss dafür sorgen, dass dort mehr passiert, wo viel Energie verbraucht wird. Und da wären wir wieder bei den Sektoren, ne? Verkehr, Gebäude, Industrie. Die Fachleute sagen, die Industrie sollte unterstützt werden, wenn sie in klimafreundliche Technologien investiert. Und auch für Haushalte muss es sich mehr lohnen, umzusteigen, zum Beispiel eben auf Wärmepumpen. Gerade Leute, die nicht so viel Geld haben, ne? Für die ist das schon schwierig, da zu investieren, die sollten gefördert werden. Und im Bereich Verkehr, da geht es natürlich um den Ausbau von E-Mobilität. Und da sagt auch die Energieökonomin Claudia Kempfert vom DEW, das heißt nicht, dass jetzt reiche Leute, die sich ein teures E-Auto leisten können, da jetzt noch einen Zuschuss bekommen.
Ja, so wie man es gemacht hat, ist es sozial ungerecht. Also grundsätzlich ist es richtig, dass man in Richtung Elektromobilität gehen sollte und auch diverse Förderungen haben sollte. Es gibt ja auch Sozial-Leasing-Modelle, da schafft man es eben auch, dass jetzt nicht nur Gutverdiener davon profitieren, sondern gerade auch Niedrigeinkommensbezieher. Solche Modelle gibt es auch in anderen Ländern und da kann man von lernen.
Und gleichzeitig, sagt Kempfert, könnte man Anreize abschaffen, die die Leute dazu bringen, immer noch Verbrennerautos zu fahren. Das Dienstwagenprivileg zum Beispiel oder eben die nicht so hohen Steuern für Diesel.
Naja, da ist natürlich die Frage, welche Parteien dann in der nächsten Bundesregierung drin sind und haben die Bock, so ein heißes Eisen anzufassen. Also Thema Autos. Autos sind ja in Deutschland ein sehr emotionales Thema.
Ja, und Klimaschutz, das zeigen ja gerade die Umfragen, ist bei dieser Bundestagswahl nicht unter den Top-Themen. Gerade ist eben sehr unsicher, ob diese großen Themen, also Verkehrswende, klimafreundliches Heizen und all die anderen Dinge, die wir gerade besprochen haben, ob die in nächster Zeit angepackt werden. Und ja, wie es da läuft, das dürfte sich dann nächstes Jahr zeigen, wenn wir uns wieder die Klimabilanz angucken.
Aglaya, anderes Thema. Was machst du mit alten Klamotten?
In der Regel bringe ich die zum Altkleidercontainer.
So richtig gewaschen und ordentlich eingepackt und so.
Ja, also meistens schon. Die sind in der Tüte und dann stelle ich die da schon hin. So richtig olle Sachen, die schmeiße ich direkt in Restmüll. Und wenn es schicke Sachen sind, die eigentlich noch gut sind, aber mir nicht mehr passen, dann gebe ich die weiter irgendwie an meine Cousinen oder wir machen so Swap-Partys mit Freundinnen.
Ja, also ich frage, weil seit dem 1. Januar gibt es eine neue Regel dazu, was man mit alten Sachen machen soll und wo man die reinwerfen soll. Und das ist alles ein bisschen verwirrend und deswegen geht es jetzt darum, wo sollen alte Klamotten oder altes Bettzeug hin und was passiert dann damit?
Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die neue Regel ja, dass man eigentlich nichts mehr in den Restmüll werfen soll, oder?
Mhm.
Und wenn ich halt ein T-Shirt habe mit Löchern drin oder Flecken, dann soll das trotzdem in den Altkleidercontainer, weil die Stofffasern noch weiter verwertet werden können.
Genau. Seit dem 1.1. gilt eine neue EU-Regel und die sagt, alte Textilien, also alles aus Stoff, darf nicht mehr in den Restmüll geworfen werden, weil alles, was im Restmüll landet, wird ja verbrannt. Aber eigentlich sagt die EU, sind die Rohstoffe da viel zu wertvoll. Also für Baumwollkleidung braucht man ja richtig viel Wasser in der Herstellung. Für Farben wurden Chemikalien eingesetzt, dann wurden die Klamotten den ganzen weiten Weg aus Asien hierher geschippert. Mhm. Deswegen soll das eben nicht verbrannt werden, sondern auch wenn das jetzt keine Klamotten sind, die noch jemand anziehen kann, sollen wenigstens die Stofffasern gerettet werden und nochmal für was gut sein.
Ja, daraus werden dann ja Putzlappen gemacht oder Dämmmaterial, solche Dinge.
Genau, aber da sind wir schon bei den Problemen, die es gibt wegen der neuen Regel. Wir brauchen nämlich gar nicht so viele Putzlappen und so viel Dämmmaterial, wie da jetzt durch all die Stoffe zusammenkommen würde. Und das Problem an der neuen Regel ist auch, dass die Sammelcontainer zumindest im Moment gar nicht darauf ausgerichtet sind, dass die Leute da alles reinschmeißen.
Ja, also bei mir um die Ecke, die Container, die sind auch wirklich super voll, jetzt schon. Die Leute packen die Tüten neben die Container, das ist komplettes Chaos, von daher kann ich mir das gut vorstellen. Und dann ist es ja noch so, irgendjemand muss das ganze Zeug noch sortieren. Ich habe da neulich einen Fernsehbeitrag gesehen, das wird ja einfach tatsächlich noch von Hand gemacht.
Ja, denkt man nicht, aber das ist die häufigste Form. Und die Betriebe sagen, dass sie gar nicht wissen, wie sie das mit dem Sortieren schaffen sollen, wenn die Leute dann jetzt auch noch ihre alten kaputten T-Shirts damit reinwerfen.
Ich bin jetzt keine Kleidersortierexpertin, aber ich hätte eine Idee. Man könnte ja einfach so eine Extratonne aufstellen und da schreibt man drauf, hier nur die guten Sachen rein, die nochmal jemand anziehen kann. Und daneben gibt es dann einen anderen Container und da steht drauf, das ist hier für die ollen Stoffe.
Ja, könnte man, aber die Kommunen, die regeln das ganze Containersystem, die sagen, das würde dann viel zu viel. Und denen ist das eigentlich jetzt schon viel zu viel mit diesen ganzen Klamottencontainern. Es kommt immer wieder vor, dass so dubiose Unternehmen illegal welche aufstellen. Viele Container sind überfüllt, bei dir ja auch. Mhm. Dann gibt's noch so ein ganzes Mischmasch an Betreibern. Manche sind gemeinnützig, manche sind kommerziell. Die Kommunen müssen aber allen eine Erlaubnis geben. Also das mit den Containern war auch bisher schon kompliziert, auch ohne diese neue Regel.
Wäre es nicht trotzdem schlauer, die Kommunen würden das alles selbst machen, also wenn es da so viel Chaos gibt, also sammeln, sortieren und dann weitergeben, alles aus einer Hand. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann besser funktioniert und dass die Kommunen damit auch gut Geld machen könnten. Also ich habe mal gehört, dass Altkleider-Recycling ein Millionengeschäft ist.
Ja, ist es eigentlich schon, aber das ändert sich tatsächlich gerade. Also der Fachverband Textilrecycling, das ist der Verband der Containerbetreiber und der sagt, die Qualität der Stoffe in den Containern ist mittlerweile so schlecht und außerdem sind auch die Märkte für gebrauchte Klamotten in Osteuropa und Afrika so überladen, sodass es immer weniger Firmen gibt, die den Betreibern das Zeug aus den Containern abkaufen. Und jetzt mit der neuen Regel, wenn die Leute dann auch noch ihre kaputten Klamotten und Gardinen und alte Bettlaken und so in die Container mit reinwerfen, dann ist das ja noch viel mehr Sortieraufwand als bisher und das Geschäft lohnt sich dann noch weniger.
Ja, das klingt sehr nachvollziehbar.
Ja. Und der Fachverband hat da deswegen auch vor ein paar Wochen sogar schon sowas wie einen Hilfsappell an alle Kommunen geschickt und sagt, wir steuern bei den Altkleidercontainern gerade auf eine richtige Krise zu. Und wenn es so weitergeht, dann lohnt sich das Sammeln finanziell gar nicht mehr und dann würde niemand mehr freiwillig einen Altkleidercontainer aufstellen.
Ja, ist krass. Mir war nicht bewusst, dass es so viele Probleme gibt rund um dieses Altkleiderthema. Gibt es denn Ideen, wie es besser laufen könnte?
Ja, also ein Punkt ist, es muss sich lohnen, die Stoffe zu recyceln. Also man muss es irgendwie hinkriegen, wirklich nochmal aus den Fasern was zu machen. Und Clara Löw vom Öko-Institut ist Expertin für das Thema und die sagt, man bräuchte neue Recyclingverfahren.
Jede Faser kann recycelt werden. Die Frage ist immer, wie sehr ist sie vermischt mit anderen Fasern? Also von der Faser schließt man auf das richtige Verfahren. Und da sind einige Verfahren, die wir eigentlich brauchen, um die Faserzusammensetzung, die heute am häufigsten ist, nämlich die Kombination aus Baumwolle, Polyester und einem geringen Anteil auch an Elastan, um das zu recyceln, brauchen wir Verfahren, die aktuell auch noch gar nicht großen industriellen Maßstab verfügbar sind.
Also es gibt zu dem Thema super viel Forschung, wie man diese ganzen Fasern trennt, aber in der Praxis gibt es halt diese Maschinen für alle Stoffsorten noch nicht.
Ja, und sowas zu entwickeln ist ja bestimmt auch teuer, ne? Solche neuen Trennverfahren. Ich kann mir vorstellen, dass die Containerbetreiber, so wie es gerade aussieht, nicht das Geld haben, jetzt in neue Technik zu investieren.
Ja, und da sagt Clara Löw und auch andere Fachleute, dieses Geld, was da eigentlich gebraucht wird, müsste von den Klamottenherstellern kommen. Also jede Firma, die Klamotten herstellt oder sowas wie Handtücher, Bettwäsche, Teppiche, müsste für jedes hergestellte Produkt Geld zahlen. Und damit wird es dann bezahlt, dass Container aufgestellt werden, dass das ganze Zeug sortiert wird und dass es Maschinen gibt, die das alles gut recyceln.
Die Idee ist also, die Firmen, die wirklich Geld mit den Produkten verdienen, also zum Beispiel mit Klamotten, die müssen sich auch darum kümmern, dass die Sachen recycelt werden.
Genau, so ähnlich ist das ja auch schon bei Verpackungen und bei Elektronik. Also Elektronikmärkte müssen ja alte Geräte zurücknehmen und die recyceln. Und Verpackungsfirmen zahlen eine Gebühr, damit Verpackungen recycelt werden.
Und warum gibt es das bei Textilien noch nicht?
In ein paar Ländern gibt es schon, in Frankreich und in Niederlanden zum Beispiel. In Deutschland hat das Umweltbundesamt schon Vorschläge gemacht, wie so eine Herstellerabgabe aussehen könnte. Aber Stand jetzt ist, dass in Deutschland erst so eine Regel kommt, wenn die EU dazu eine Vorschrift macht. Das soll aber eigentlich auch kommen in den nächsten Jahren. Also geplant ist das.
Die allerbeste Lösung wäre natürlich vermutlich, wir würden einfach viel weniger Fast Fashion kaufen und dann müssten wir auch weniger Zeug wegwerfen.
Richtig, ja. Es gibt ein Interview vom Westdeutschen Rundfunk, da war Claudio Vendramin zu Gast. Der ist bei einem Verein in Nordrhein-Westfalen für mehr Recycling und der hat diese schönen Worte gewählt.
In diesem Fall muss man einfach sagen, stinkt der Fisch vom Kopf her. Ja, im Grunde genommen, es geht beim Kauf los, was kaufe ich mir? Und Fast Fashion hat einen hohen Kunststoffanteil, ist sehr schnell produziert und teilweise auch von minderwertiger Qualität. Wir raten davon ab. Es ist besser, sich vernünftige Qualität zu kaufen, etwas mehr zu bezahlen und entweder die Sachen länger zu tragen oder sich selber zu belohnen, indem man das nochmal verkauft oder eben, wenn man keine Lust zu hat, zu spenden, dass es noch jemand weitertragen kann. Wir plädieren dafür, durchaus Qualität zu kaufen, weil das ist für die Wiederverwendung und für im Grunde genommen den Umweltgedanken das Beste.
Also weniger kaufen. Bessere Qualität, ne? Dass einfach dieser riesige Haufen an Billigklamotten und Billigfasern nicht noch größer wird.
Ja, das schreibe ich mir auch mal hinter meine Ohren. Aber ich habe jetzt noch mal die Frage, also mein löcheriges T-Shirt, was mache ich denn jetzt am besten damit? Also seit dem 1.1. darf ich es ja nicht mehr in den Restmüll werfen, habe ich gelernt. Aber im Altkleidercontainer ist es ja auch irgendwie nicht so richtig erwünscht, weil das muss dann jemand sortieren.
Ja, also das Gesetz sagt, es darf nicht in den Restmüll, außer da ist Farbe dran vom Wohnungsstreichen oder Öl oder Schimmel oder so. Also, ne, dann soll es schon in den Restmüll. Die Müllabfuhr kann deine Tonne sogar stehen lassen, wenn da intakte Klamotten drin sind. Aber ja, für die Containerbetreiber ist das tatsächlich jetzt viel mehr Aufwand. Also für dein T-Shirt würde ich jetzt inoffiziell mal was Pragmatisches empfehlen.
Okay, hau raus.
Also du guckst, was ist da für ein Material drin. Wenn das jetzt komplett Baumwolle ist oder zwei Materialien gemischt oder so, dann auf jeden Fall in den Container. Wenn es eine kompliziertere Mischung ist, ne, wie Clara Löw vom Öko-Institut das beschrieben hat, wo es gar keine Recycling-Möglichkeit gibt, also so Naturfaser mit Polyester und Elastan und Pipapo, dann würde ich das Shirt in Streifen schneiden und als Putzlappen benutzen und die dann nach dem Benutzen in den Restmüll schmeißen.
Das ist dann wie bei meiner Omi. Da sind die alten Schlüppis immer dann im Abwaschbecken und damit wird dann
ja,
Tisch
Schlüppis,
abgewischt.
Also Unterhosen haben schon eigentlich eine ganz gute Putzlappenform. Ich finde eigentlich nur Socken sind noch besser.
Was geht?
In unserer Rubrik Was geht? Gucken wir ja immer, was schon gut läuft in Sachen Klimaschutz oder was wir auch selbst machen können, neben Putzlappen. Und da habe ich was gefunden, was eigentlich ganz gut zu unserem Klamottenthema passt, nämlich von vornherein weniger kaufen. Und da gibt es gerade auf Social Media ziemlich viele Videos zu, also bei TikTok und Insta, nämlich zur No-Buy-Challenge.
I'm doing a No-Buy next year and these are my 2025 No-Buy rules.
I'm a shopaholic and my mission this year is to do a No-Buy. Ich mache nächstes Jahr eine No-Buy-Challenge und habe mir da so ein paar Regeln aufgeschrieben und die gehen wir jetzt mal durch.
Aglaya, hattest du das auch schon im Feed bei dir?
Ehrlich gesagt hatte ich davon nichts gehört bis zu dieser Sendung, bis du damit um die Ecke gekommen bist.
Ja, das ist irgendwie so ein Ding gerade. Also unter dem Stichwort No-Buy-Year 2025, also das heißt dann, man kauft dieses Jahr bestimmte Sachen nicht neu. Es gibt auch noch die No-Spend-Challenge, also für eine gewisse Zeit, zum Beispiel im Januar, gar kein Geld ausgeben. Und dann gibt es noch die Low-Buy-Challenge, also weniger kaufen.
Ja, vielleicht trifft das auch so einen Zeitgeist, weil alle sich gerade wünschen, sie würden weniger haben und ausmisten und minimalistisch leben und ja, mehr Struktur in ihrem Leben haben. Wenn ich mir überlege, wie meine Wohnung aussieht, ich würde vielleicht auch draufklicken.
Ja, ich mag ja ehrlich gesagt so Challenges nicht. Also wenn man was machen will, dann macht man es halt und dann eben nicht als Aktion mal im Januar oder wegen Social Media, sondern man kann ja auch einfach so weniger kaufen, ohne eine Show draus zu machen. Aber ja, im Sinne vom Klimaschutz ist das ja eine ganz hilfreiche Aktion.
Ja, und das ist auch mal was anderes aus der Social Media Welt. Ne? Da geht es ja sonst oft super viel um Konsum und diese neue Kosmetik brauche ich und Werbung für neue Produkte und man packt Pakete aus und zeigt, was man da bekommen hat. Und ja, das ist mal was anderes.
Ja, und die Idee von No-Buy und weniger kaufen ist ja ganz gut. Die Frage ist halt, ziehen das dann alle auch so durch? Ne? Aber da gibt es ein paar Tipps. Und bei Deutschlandfunk Nova haben wir dazu mit Philipp Held gesprochen. Der arbeitet bei der Verbraucherzentrale NRW.
Man muss es für sich individuell machen, damit man damit auch glücklich bleibt und auch motiviert ist, das längere Zeit durchzuführen und nicht sagt, oh, ich habe mich jetzt eine Woche an diese Regeln gehalten und jetzt habe ich keine Lust mehr dazu. Das bringt es natürlich überhaupt nicht. Also man muss sich schon selbst einfach fragen, was ist für mich wichtig? Wenn ich jetzt vielleicht einen Schuhtick habe und 40 Paar Schuhe besitze, dann ist vielleicht ein einfacher Einstieg zu sagen, ich versuche dieses Jahr vielleicht gar keine Schuhe zu kaufen oder vielleicht nur 2 Paar Schuhe, wenn ich einen sanften Einstieg machen will. Und man kann es dann ja nach und nach immer noch steigern. Das Jahr ist ja lang. Da muss man immer nett zu sich sein, aber auch ehrlich im Dialog bleiben, was brauche ich, was nicht.
Also wenn ich in den ehrlichen Dialog mit mir trete, dann höre ich da, dass ich einfach sehr gerne einkaufen gehe.
Also Aglaya macht nicht mit bei der No-Buy-Challenge.
Ich glaube nicht. Aber wo ich dabei wäre, ist weniger kaufen und dafür bessere Qualität.
Ja, ist ja jetzt auch schon Schluss hier mit dem Podcast. Ist das dein Fazit oder hast du noch ein anderes?
Ja, das und dass ich dir danke, dass ich jetzt weiß, was ich mit meinen alten Klamotten mache. Also ich fühle mich jetzt gut informiert und weiß, Restmüll lieber nicht. Was nimmst du mit von heute?
Ja, also mir war das auch nicht so klar, dass die Containerbetreiber da, wie sie selbst sagen, so krass in der Krise sind gerade.
Deine Minute Natur.
Was hier so schön blubbert, das ist kein Whirlpool. Zumindest keiner, der künstlich betrieben wird.
Das ist ein Geysir. Davon gibt es auf Island mehr als 20. Also das sind ja heiße Quellen, die aktiv sind, wo heißes Wasser und Wasserdampf aus der Erde rauskommen.
Ein Geysir kommt übrigens auch aus dem Isländischen und heißt so viel wie sprudeln. Und einem dieser Geysire hören wir jetzt dabei zu beim Sprudeln. Wir sagen Tschüss. Aglaya Dane.
Und Anka Horn. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.